Danke dir, Anja, für diese Einleitung. Ich bin sehr, sehr gespannt, Thema. Übrigens, guten Morgen, alle zusammen. Wisst ihr, wer Sakichi Toyoda ist? Er ist der Toyota-Begründer. Ich habe kürzlich etwas Interessantes über ihn erfahren oder gehört oder gelesen. Er benutzt das ständig in seinem Betrieb, die 5-Why-Methode. Was ist diese Methode? Die 5-Why-Methode, auch 5-Warum-Methode oder Technik, ist eine Brainstorming-Technik, die in Lean-Management angewendet wird. Und sie basiert also auf der wiederholten Frage nach dem Warum, bis die Grundursache eines Problems ermittelt ist. Aber einige Leute haben es geschafft, diese Methode auf andere Bereiche ihres Lebens anzuwenden. Und es hilft sogar, manchen Wahrheiten auf den Grund zu gehen. Hier ist die 5-Why-Methode in einem praktischen Beispiel. Und vielleicht wird es auch für manche Frauen interessant sein, keine Ahnung. So, das erste Warum. Du fragst dich, nicht unbedingt natürlich Frauen. Okay, du fragst dich, warum? Warum will ich diesen Pullover oder diesen Rock zum Beispiel kaufen? Und dann antwortest du, weil ich alle überraschen möchte. Das zweite Warum. Warum willst du alle überraschen? Antwort, weil ich auffallen möchte. Das dritte Warum. Warum willst du auffallen? Antwort, tja, weil ich mich unsicher fühle. Viertes Warum. Warum fühlst du dich unsicher? Antwort, weil ich mich in keiner Weise verwirklichen kann. Und fünftes Warum. Warum kannst du dich nicht selbst verwirklichen? Antwort, weil ich mache, was ich in Wirklichkeit nicht mag. Und dann können wir diese Sache sozusagen auf den Grund gehen. Ihr Lieben, ich glaube, dass diese Methode ist eine gute Hilfe für uns Gläubigen. Vor allem, wenn es um unsere Motivation geht. Ich frage mich manchmal, warum habe ich keinen Bock, zum Beispiel in Gottesdienst zu gehen? Warum habe ich eigentlich gerade keine Lust, mit anderen Geschwistern Gemeinschaft zu pflegen? Oder warum habe ich keine Lust, in die Bibel zu lesen? Vielleicht gibt es verschiedene Gründe dafür. Und manche von ihnen liegen auch manchmal nicht in uns. Selbst die Kirchen und Gemeinden sind heute nie so attraktiv, wie wir wollen. Aber warum passiert es? Warum hat die Wahrheit des Evangeliums nicht viele Menschen oder kirchlichen Gemeinschaften beeinflusst? Warum wird das Christentum nicht mit Jesus, sondern mit Religion bzw. mit religiösen Instituten in Verbindung gebracht? Was ist wichtiger, Kopf oder Körper, Haupt oder Leib? Jesus, der das Haupt seiner Gemeinde ist oder die Gemeinde selbst, ohne ihr Haupt zu haben? Immerhin gibt es so ein Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf. Und in vielen Sprachen gibt es übrigens dieses Sprichwort. Aber können wir wirklich vermuten, dass Jesus überhaupt stinken kann? Ich glaube nicht. Ihr auch. Warum also verlieren Menschen oft die Lust, Licht und Salz zu sein? Woher kommt diese Gleichgültigkeit? Ist es, weil der Leib von seinem Kopf getrennt wird? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Auch wir können uns nach Ursache-Wirkungsbeziehungen fragen, nämlich, warum will ich manchmal nicht strahlen oder brennen für Jesus? Warum möchte ich nicht beten oder mit meinen Geschwistern sein? Und auch wir stellen uns diese Frage, was ist das Wesentliche und Wichtigste in unserem Glauben? Was ist die Tür, durch die ich gehen und eine Lösung für meine Probleme finden kann? Was ist das Brot, das meine Seele nährt und stärkt? Was ist das Licht, das meine und unsere Finsternis erleuchtet? Und wer für mich gestorben ist, um mir das Leben zu geben und es in Fülle zu geben? Für uns ist es natürlich Jesus, eine rhetorische Frage. Aber wie leben wir diese Wahrheit, dass Jesus unser Kopf ist oder Haupt ist? Und ich bin sicher, dass auf Jesus und auch auf seine Gemeinde dieses Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf, unanwendbar ist. Das passt Jesus einfach nicht. Wie kann eine Gemeinde verfaulen, wenn ihr Haupt, ihr Big Boss, Jesus selbst ist. Warum passiert das überhaupt? Und heute Morgen lautet meine These wie folgt. Was in der Gemeinde wirklich verrottet oder stinkt, ist das, was nicht mit dem Haupt, mit Jesus verbunden ist. Ein Fisch, also die Gemeinde, stinkt dann, wenn sie einfach nicht mit ihrem Kopf verbunden ist. Sie stinkt dann, wenn sie vergisst, wenn die Gemeinde vergisst, wer ihr Big Boss ist oder großer Chef. Egal. Und das kann jeden Einzelnen betreffen. Wir fühlen uns träge und müde, wenn wir vergessen, dass Jesus unser Herr, unser Big Boss ist, dass er unser Haupt ist. Und heute möchte ich mit euch über einen Text sprechen, den ihr alle gut kennt. Übrigens, auf jeden Fall, diese Stelle wurde von Apostel Paulus im Brief an die Galater, Kapitel 2, geschrieben. So sagt Paulus: In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber, gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Liebe Freunde, diese Worte verwirren mich wirklich, so persönlich. Wir alle wissen, dass Jesus Leben gibt. Er gibt Leben, er macht alles lebendig, er macht alle Toten lebendig. Das gesamte Evangelium besteht aus der einfachen Botschaft, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, sie werden ewig leben. Sie können das ewige Leben erben. Kommt Paulus selbst mit diesen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen zurecht? Warum sollte ich wie Paulus für etwas sterben? Lass uns auf die Worte des Apostels noch einmal einen Blick werfen. Wenn wir alle zum Glauben kommen, lernen wir alle dieses Wort, oder wir können auch dieses Wort, das wir so kennenlernen, wie Geburt oder Gesetz. Und in gewisser Weise glauben wir, dass uns die Gebote gegeben werden, damit wir gute Menschen sozusagen werden können. Und wie wir wissen, wurde die gesamte Sammlung der jüdischen Gebote das Gesetz des Mose genannt oder so bezeichnet. Und eins schlossen die Urväter der Juden wie Abraham, Jakob und andere und dann der Prophet Mose einen Bund mit Gott. Und in der Präambel, das heißt bei der Einführung dieses Gesetzes, war ein sehr wichtiger Eintrag oder Satz: Wer das Gesetz hält, wird leben. So einfach. Mit anderen Worten, wenn die Juden das Gesetz einhalten oder erfüllen, dann wird Gott sie seinerseits segnen. Er wird sie beschützen, er wird sie zum Beispiel, er wird immer auf ihrer Seite sein, er wird sie lieben, irgendwie bewahren und so weiter und so fort. Und so werden sie leben. Noch einmal, du hältst die Gebote ein und dann lebst du. Dann lebst du und Gott wird dich beschützen. Und was wird passieren, wenn die Juden gegen das Gesetz verstoßen? Die Strafe ist so, so groß. Im Alten Testament gab es eine ganze Liste von verschiedenen Strafen, die wir auch eigentlich im fünften Buch Mose finden dürfen. Und lange Rede, kurzer Sinn, die schwerste Strafe Gottes ist die Gefangenschaft und der Tod. Die Gefangenschaft als Strafe für Ungehorsam und der Tod als höchstes und logisches Maß. Und im Brief an die Galater schrieb Paulus die Worte, die alle Juden zur Zeit des Apostel Paulus sicherlich verwirrten. Das Halten des Gesetzes, so sagt Paulus, das Halten des Gesetzes ist nicht das Ziel des menschlichen Lebens. Und an dieser Stelle musste jeder Jude fragen, was sollten das Gesetz und die Gebote der Juden und der Christen zum Beispiel etwa nicht helfen, besser zu werden? Was meinst du, Paulus? Wenn jemand das Gesetz, so wie Paulus, geleugnet hätte, würde es den Juden blasphemisch erscheinen. Aber in dieser Stelle sagt uns Paulus, Trommelwirbel, Folgendes. Das Gesetz war kein Zweck, sondern ein Mittel. Das Gesetz war kein Zweck, sondern ein Mittel. Es war, wie Paulus sagte oder glaubte, ein Hilfsklave, der den Israeliten vor dem Kommen ihres Messias half. Das Gesetz und die Gebote halfen, auf Jesus, auf den Messias zu warten, und sie wiesen auf Jesus hin. Die Gebote halfen den Menschen in Zeit und Raum zu verstehen, was böse und was gut ist, was böse ist und was gut ist. Aber als Jesus kam, verlor das Gesetz seine Kraft, sagt Paulus. Gesetz und Gebote wurden hinfällig. Der Apostel hier behauptet sogar, er sei dem Gesetz gestorben. Und wie ist das? Warum? Müssen wir keine guten Werke mehr tun? Aber Paulus meint es nicht, dass sich ein Mensch nicht mehr vervollkommnen darf. Nein, er macht uns aufmerksam auf diesen folgenden Gedanken. Paulus ist davon überzeugt. Menschen, die immer noch versuchen, nach dem Gesetz und Geboten zu leben, Menschen, dass die das Einhalten der Gebote als ihr Lebensziel setzen, sie wählen den falschen Anwalt. Sie setzen aufs falsche Pferd. Sie versuchen, den falschen Big Boss zu dienen. Und dies ist keine einfache Reflexion oder Gedanken von Paulus. Aber ich werde versuchen, dir das irgendwie so noch besser zu erklären. Seine Gedanken über das Gesetz reichen bis zum Tag des Gerichts. Und an diesem Tag werden alle Menschen für Rechenschaft vor Gott erscheinen. Und jeder wird über sein Leben Rechenschaft ablegen. Und wenn jemand versucht, durch seine Werke, also durch das Einhalten der Gebote, vor Gott gerechtfertigt zu werden, wird solch eine Person aus der Sicht des Paulus völlig enttäuscht sein. Warum? Denn der Zweck des Gesetzes ist nicht, meine Sünde zu rechtfertigen, sondern meine Sünde und Sünden aufzuweisen. Noch einmal, denn der Zweck des Gesetzes ist nicht, meine Sünden zu rechtfertigen, sondern meine Sünden aufzuweisen. Gesetz, Ethik, Moral, Gebote sind gut. Ja, sie machen ihre Arbeit, sie erinnern mich ständig daran, was gut und was falsch ist. Sowie auch daran, dass ich kein perfekter Mensch bin, wenn ich versuche, all sie einzuhalten. Und jetzt weist Paulus auf das Wichtigste hin. Wenn du Jesus Gesetz und Geboten vorziehst, wenn du den Messias gewählt hast, nicht Ethik und Moral, dann wird der Messias dich am Tag des Gerichts rechtfertigen. Das ist ja die Logik von Paulus. Messias, Jesus, nicht Gesetz und Gebote. Gesetz, dies ist kein Mensch und kein Tier. Es ist einfach eine Abstraktion, Gedanke. Aber Jesus ist gestern, heute und für immer derselbe. Und dies ist der Erlöser der Welt, der sein Leben für uns alle gegeben hat. Er ist unser Fürsprecher, Anwalt, Lebensspender. Und er rechtfertigt uns ungeachtet unseres Standes der Perfektion. Und dann fragst du mich, Moment mal, Pastor Viktor, bedeutet das, dass wir alles tun können, was wir wollen? Es kommt mir vor, als ob Paulus die Moral und Ethik irgendwie zunichte macht. Aber beachtet, was Paulus sagt und was er nicht sagt. Er sagt, dass wir fürs Gesetz gestorben sind und von nun an leben wir für unseren Messias, für unseren Christus, für unseren Jesus. Er sagt, dass Jesus in uns, er sagte, dass Jesus in ihm lebt, aber sagt, dass Jesus auch in uns leben will. Und wenn Jesus uns vergeben hat, wenn er uns liebt, wenn er für uns Qual und Tod erlitten hat, dann und hier in allen seinen Briefen und auch Johannes übrigens, betont Paulus denselben Gedanken, dann sind wir auch aufgerufen, den Menschen zu vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Führt euer Leben in der Liebe, sagt Paulus, wie auch Christus uns geliebt hat. Was unsere Familien anbelangt, sagt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus seine Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Und so weiter und so fort. Was die Auswirkungen dieser Worte bei uns sagen. Es kann auch wie 5Y-Methode funktionieren bei uns, irgendwie. Wie ihr sehen könnt, ist der Zweck und die Motivation für das Halten so der Gebote nicht die Gerechtigkeit an und für sich. Und es sind nicht die Gebote selbst. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Ich muss nicht in die Gemeinde gehen, weil Jesus oder weil Pastor mir gesagt hat. Ich gehe in die Gemeinde, um die Liebe Jesu Christi zusammen mit euch zu feiern. Jesus ist überall in diesen Gedanken von Paulus. Deshalb ist Jesus mein Gönner, mein Beschützer, mein Herr, mein Meister und mein Big Boss. Und ich möchte ihm so nahe sein, dass ich in vollkommener Einheit mit ihm leben möchte. Und ich möchte nicht wie Jakob sein, der sich an den Engel des Herrn wie an einen Strohhalm klammerte, um den Segen des Herrn zu bekommen. Und deswegen wurde er Israel genannt. Aber nein, ich möchte, dass mein Herr, in mir lebt, damit es gewiss ist, dass ich ihn nie verliere. Für Paulus ist Jesus das Leben selbst und das ewige Leben. Und wenn der Apostel dieses Leben in sich hat, dann wird er sicherlich hundertprozentig selbst ewig leben. So dachte Paulus und so spielt das Gesetz für ihn keine Rolle mehr. Spielt das Gesetz für ihn keine Rolle mehr. Nur Jesus. Ich weiß nicht, ob du das Christentum immer aus diesem Blickwinkel betrachtest. Wahrscheinlich denkst du, wie viele andere Menschen, dass dein Glaube mit den Geboten zusammenhängt. Und so geht es vielen, vielen Gläubigen. Schließlich hast du, wie viele Christen, vielleicht die Annahme, dass das wichtigste Gebot der Kirche darin besteht, die Kirche oder die Gemeinde selbst zu besuchen. Und das Kuriose ist, ihr Lieben, das ist ja wirklich sehr kurios. Das Kuriose ist, dass dies das oberste Gebot ist, dass die Christen, dass die Gläubigen am häufigsten brechen. Warum? Denn im Zentrum eines solchen Christentums steht die Befriedigung religiöser Bedürfnisse. Seht ihr diesen Unterschied? Dies ist genau das beliebteste und häufigste Prinzip vieler Gläubiger. Aber es gibt ein zweites Problem. Das Christentum hat so oft von Moral gesprochen, dass es vergessen hat, was ein Kopf und was ein Fisch ist. Das Christentum selbst hat seine Inspirationsquelle verschleiert und getarnt. Denn Gebote können nicht Menschen begeistern. Was uns wirklich begeistern kann, ist die Geschichte von Jesus Christus. Die Gebote können es nicht. Die Gebote können uns nicht begeistern, weil Menschen hinter allen diesen Regeln oder Geboten Jesus nicht erkennen können. Und deshalb fühlst du dich oft müde, demotiviert und desorientiert. Ihr Lieben, stellt euch einen Menschen vor, dessen Lebensmittelpunkt seine persönliche Spiritualität ist oder seine privaten spirituellen Bedürfnisse, geistliche Bedürfnisse. Und dann kann man leicht und ohne Schwierigkeiten wirklich nachvollziehen, warum für ihn das Christentum zu einer persönlichen und privaten Angelegenheit wurde. Dann werdet ihr verstehen, warum es einem solchen Menschen in manchen Fällen schwerfällt, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu pflegen. Und dieser Mensch ist unser alter Mensch. Unser alter Mensch, der auch in uns lebt und Jesus immer zu verdrängen versucht. Wenn für einen solchen alten Menschen Jesus nicht der Big Boss ist, sondern im Gegenteil, der Big Boss ist seine persönlichen, spirituellen Bedürfnisse, dann werden wir verstehen, warum wir verkümmern. Warum wir müde werden. Warum dieser alte Mensch keine Motivation und keine Flamme und keine Leidenschaft hat für für seinen Glauben. Und dann werdet ihr verstehen, warum viele Hindernisse zwischen ihm und der Gemeinde erscheinen, entstehen. Persönliche Gesundheit, Zeitmangel, Faulheit, Müdigkeit, Stimmungsmangel und so weiter und so fort. Aber lass uns eine andere Person vorstellen. Ist es unser neuer und innerer Mensch, der von Tag zu Tag erneuert wird. Warum? Weil seine ganze Aufmerksamkeit auf Jesus und sein Leben, auf seine Lehre, Tod und seine Auferstehung ausgerichtet ist. Wenn Jesus in ihm lebt, wird ihn sein Jesus dann nicht buchstäblich zu anderen Gläubigen ziehen. Wird nicht derjenige, der das Haupt der Gemeinde ist, ihn dazu führen, damit er andere Gläubige treffen kann, in denen Jesus auch lebt. Meine Freunde, Jesus hat immer danach gestrebt, bei den Menschen zu sein, andere Menschen zu begegnen. Er hat mit ihnen gegessen, er ist mit ihnen gewandelt, gezogen, Palästina, er hat sie gelehrt, er hat sie geheilt, er hat für sie geweint, er hat sie auferweckt, er hat ihnen Essen gegeben, er hat sich mit ihnen gefreut und geweint. Er ist für sie auch gestorben. Und dieser Jesus, der es so liebte, mit anderen Menschen, mit vielen Menschen zusammen zu sein, dieser Jesus, der jetzt in mir lebt, wird er mich nicht auf den Weg ziehen und bringen, der mich zu meinen Geschwistern führt. Und wird nicht dieselbe Jesus, der in anderen Menschen lebt, andere Menschen zu mir ziehen. Wenn Jesus diese Gemeinschaft mit Sündern, mit anderen Menschen so mochte, warum fehlt bei mir diese Leidenschaft Jesu, wenn Jesus, so glaube ich, in mir lebt? Ich sage euch, wenn Jesus nicht unser Big Boss geworden ist, wird er niemanden hierher ziehen. Wenn unsere spirituellen Bedürfnisse, unsere Lust, unsere Laune uns diktieren, was zu tun, dann sind sie unser Big Boss. Ein Fisch, der von seinem wirklichen Kopf getrennt ist, ein Fisch, dessen Kopf nicht wirklich ein Kopf ist, kann nichts anderes als stinken und verfaulen. Deshalb ist es so wichtig, an diesem Sonntag das Evangelium zu predigen und zu verkünden, dass unser Haupt Jesus selbst ist. Also lasst uns einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Lasst uns einander vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Lasst uns einander helfen und dienen, wie Jesus uns gedient hat. Lass uns nach Heiligkeit und Makellosigkeit suchen, weil Jesus dich heilig und makellos sehen will. Denn Jesus ist meine, er ist deine, er ist unser Big Boss. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, mein alter Mensch will sagen, leicht zu sagen als zu umzusetzen. Aber ich weiß, dass du uns wirklich motivierst, für dich heilig, christlich zu leben, weil du uns geliebt hast, weil du für uns gestorben bist. Danke dir, Jesus, für deine mutmachenden Worte. Danke dir für deine Lehre. Danke dir, dass du uns so geliebt hast. Du hast mit uns, mit deinen Aposteln gegessen. Du hast sie geheilt. Du hast sie auf Schittentritt immer gesegnet und begleitet. Und du machst es heute, du tust es heute, weil du das Haupt der Gemeinde bist. Und wir wollen nicht stinken. Wir wollen nicht, lieber Vater, verfaulen. Wir wollen, dass du mit uns immer in Verbindung bleibst. Weil deine Kraft, deine Stärke, deine Liebe kann uns beleben. Und kannst uns auch bereichern mit den Sachen, die wir wirklich brauchen. Wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen deinen Geist und wir bitten dich, bleib mit uns, weil ohne dich können wir unser Ziel nicht erreichen. Und unser Ziel ist das Treffen mit dir, eines Tages mit dir, Jesus, weil du unser Haupt, du bist das Haupt der Gemeinde und wir danken dir, dass du uns das Leben gegeben hast. Danke dir, Jesus. Amen.